Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anne Seidel, guten Abend. Beethoven ist der Popstar des Kulturjahres 2020. Sein 250. Geburtstag wird mit Pauken und Trompeten gefeiert. Und ein richtiger Popstar, der braucht ja irgendein gut gehütetes Geheimnis. Am besten eines, das zum Skandal taugt. Eine heimliche Liebschaft oder noch besser, ein uneheliches Kind. Wir liefern Ihnen gleich diesen Skandal, versprochen. Aber vorher geht es heute um den Lieblingssport der Intellektuellen, ums Boxen. Zumindest war das mal so. Vor 100 Jahren in der Weimarer Republik, da waren Künstler und Schriftsteller begeistert von dieser Sportart. Der Boxer Max Schmeling war für viele von ihnen ein Idol. Zu Schmelings Fangemeinde zählte damals auch Bertolt Brecht. Der Zweikampf faszinierte ihn so sehr, dass er ihn auch literarisch verarbeitete. Im Dickicht der Städte heißt Brechts Theaterstück über das Phänomen des Kampfes. Es geht um zwei Männer in Chicago, die sich aufs Äußerste bekriegen. Warum? Keiner weiß es so genau. Dennoch setzen beide für diesen Kampf alles aufs Spiel: Beruf, Familie, Freunde. Kein leichter Text, den Brecht da geschrieben hat. Regisseur Christopher Rüping hat sich trotzdem getraut und das Stück an den Münchner Kammerspielen neu inszeniert. Und Sven Ricklefs ist gestern Abend für uns in den Ring gestiegen.
Das Kämpfen, Wärme aus Körpernähe, ist unsere einzige Gnade in der Finsternis. Die Vereinigung der Körper ist der einzige Weg, einander wirklich zu begegnen. Aber nur selten überbrückt sie die Entzweiung der Sprache.
Mit hochschäumendem Expressionismus hat Bertolt Brecht in seinem Im Dickicht der Städte versucht, den Kampf als einzig mögliche Lebensform darzustellen. Und so kämpfen sie nun auch in den Münchner Kammerspielen, in Christopher Rüpings Inszenierung mit Körpern und mit Worten. Dabei ist von Beginn an sichtbar, dass es hier nicht um Themen wie Klassenkampf und Ausbeutung geht, die den modernen Großstädter vor 100 Jahren prägten und in die Vereinzelung trieben. Nein, Rüping und sein Ensemble setzen eher auf die zeitgenössische Vereinsamung durch Digitalisierung. Und so sitzt bereits vor dem Beginn der eigentlichen Aufführung die Schauspielerin Groß-Swantje Kohlhoff in einer menschenhohen Plastikblase im Foyer und klickt sich durch die erbärmliche Verlorenheit von Messaging-Diensten und Dating-Portalen. Es war der sehr junge Brecht, der dieses Stück vor knapp 100 Jahren schrieb. Es war der noch wilde, zügellose Dichter, der sich noch nicht hatte einschränken lassen durch ideologische Scheuklappen und knöchernde Moral. Und so entwarf er sein Dickicht der Städte, in dem es um eben diese Einsamkeit geht, aber auch um Nähe, um Macht und um Unterwerfung, als eine Art Kampf in 11 Runden.
Das ist die erste Runde, in der ein Holzhändler namens Schlink den Leihbüchereifachangestellten George Gaga zu einem Kampf auffordert, ohne ihn zu kennen.
Im Lauf des Stückes wird der reiche Holzhändler dem armen Angestellten seinen Besitz überschreiben und sich von ihm erniedrigen lassen. Und dieser wiederum wird eben diesen ihm überlassenen Betrieb zugrunde richten und wird zugleich dabei zusehen müssen, wie seine Freundin und seine Schwester in die Prostitution getrieben werden. So bekriegen sie sich Runde um Runde bis zum bitteren Ende und können zueinander nicht kommen. In den Münchner Kammerspielen ist die Bühne vollgestellt mit Flight Cases, die wahlweise Bücherschränke, Plattenspieler, Figurinen oder auch einmal eine vierfüßige Badewanne beherbergen. Christopher Rüpings Inszenierungen machen in ihrer Prozesshaftigkeit immer auch deutlich, da entsteht gerade Theater. Gern wird dabei auch das Publikum mit einbezogen, wie hier, wenn eine Kamera einzelne Gesichter von Zuschauern in den Blick nimmt und dazu traurig sensible Geschichten von Einsamkeit improvisiert werden, bevor Brecht dann sprachlich wieder zuschlägt.
Die Menschenhaut im natürlichen Zustand ist zu dünn für diese Welt. Deshalb sorgt der Mensch dafür, dass sie dicker wird. Alle Leiden können bekämpft werden durch dicke Haut, nur nicht das Letzte, das Unheilbare, die Langeweile.
Langweilig wird einem nie in diesem Münchner Dickicht der Städte, was sicherlich auch daran liegt, dass man das Gefühl hat, auf der Bühne nicht Figuren, sondern 5 Spielern, 5 Menschen dabei zuzuschauen, wie sie eben gerade nicht dick, sondern dünnhäutiger werden. Wie sie sich dieses in unserer Gesellschaft so brachliegende Bedürfnis nach Nähe über das Paradox des Kampfes zu eigen machen, bis sie sich küssend ihren Text der Einfachheit halber an die Soufflöse abgeben oder zum Gruppenknuddeln mal eben unter einer Steppdecke verschwinden. Und so wird Brechts im Grunde ziemlich krudes Stück in dieser neuen Inszenierung von Christopher Rüpping spielerisch zum Spiegel eines sehr zeitgenössischen Gefühls.
Mein Sven Rickleffs über die Neuinszenierung von Bertolt Brechts Stück Im Dickicht der Städte an den Münchner Kammerspielen. Beethoven steht im Rampenlicht. 250 Jahre alt wäre der Komponist in diesem Jahr geworden. Und die Kulturwelt stellt aus diesem Anlass ihre hellsten Scheinwerfer auf und taucht den ohnehin schon berühmten Ludwig in gleißendes Licht. Ausstellungen, Konzerte, Tagungen, noch und nöcher stehen in diesen Monaten auf dem Programm. Zeit, die Scheinwerfer ein bisschen zu schwenken, sagen wir um 45 Grad, und um mal zu gucken, wer sich da noch so alles in Beethovens Schatten tummelt. Der estnische Komponist Jüri Reinwehre jedenfalls ist da fündig geworden. Er hat eine Oper geschrieben über die Figur Minona von Stackelberg. Womöglich, vielleicht, ganz eventuell, war sie die uneheliche Tochter des Komponisten. Minona, ein Leben im Schatten Beethovens, heißt diese Oper, gestern Abend uraufgeführt am Theater in Regensburg. Jan-Florian Fuchs, lüften Sie doch erstmal das Rätsel um diese geheimnisvolle Dame. Wer war Minona von Stackelberg und was weiß man gesichert über sie?
Also man weiß auf jeden Fall, dass sie die Tochter der Josephine von Stackelberg war. Und es gab dann noch den Gatten der Josephine, nämlich Christoph von Stackelberg, der dann vermutlich der Stiefvater war, wenn das Ganze stimmt, was man also immer ahnte und was jetzt Jüri Reinwehre auch durch viele Recherchen in Archiven in Estland nicht herausgefunden hat, aber sagen wir mal mehr Indizien dazu gefunden hat, dass es nämlich ein Stelldichein gab, möglicherweise in Prag 1812 zwischen Beethoven und dieser Josephine, eine Klavierschülerin von ihm, die kannten sich schon vorher aus Wien. Und da könnte es also sein, dass diese Minona, wenn man das umgedreht liest, dann kommt anonym raus bei dem Namen, das ist auch spannend, dass sie vielleicht eben eine vergessene, verlorene, apokryphe, geheime Beethoven-Tochter ist. Sie selber hat keine Nachkommen und es gibt auch praktisch kaum Zeugnisse, was ihr Leben betrifft. Es gibt dann diesen berühmten Brief von Beethoven an die unsterbliche Geliebte. Das kann man mit Indizien vielleicht zusammenbringen und sagen, das könnte eben diese Josephine gewesen sein. Aber nichts Genaues weiß man auch nach dieser Oper nicht.
Also schon viel Spekulation. Mhm. Minona von Stackelberg ist in Tallinn in Estland aufgewachsen. Das ist sicherlich auch ein Grund, warum sich Komponist Jüri Reinwehre für diese Figur interessiert hat. Er ist einer der wichtigsten zeitgenössischen Komponisten Estlands. Hierzulande allerdings noch nicht so bekannt. Was macht er nun musikalisch aus dieser historischen Vorlage?
Er schreibt eine Musik, die sehr, sehr zugänglich ist, die auch für Sängerinnen und Sänger geschrieben ist, sehr gut ins Ohr geht. Man merkt also, dass das Handwerk wirklich sehr, sehr gut von ihm beherrscht wird. Und es ist so eine Mischung aus einem Konversationsstück und auch großen, ja, manchmal sehr düsteren Klangflächen, Klangereignissen. Ein Soundtrack, der dann vielleicht im letzten Fünftel ein bisschen zu redundant ist, insgesamt sehr gut funktioniert. Diese Geschichte hat, also Reinwehre hat auch das Libretto geschrieben, hat einige Verwicklungen und es geht natürlich zentral um diese Figur der Minona, die aufgespalten ist in eine junge und eine ältere Frau. Zwei Sängerinnen sind das und dazu kommen also diverse sehr schnell wechselnde Szenen. Wir sind mal in einem Künstlerzimmer, in einem Salon, dann sind wir wieder in einer Bibliothek. Das ist schon ein Hinweis auf die Regie, auf die wir noch gleich kommen, aber vielleicht an dieser Stelle zunächst ein kleiner Eindruck, wie die Musik nun klingt.
Ein Ausschnitt also aus Jüri Reinwehres Oper Minona. Inszeniert hat in Regensburg Hendrik Müller. Der gilt durchaus als eigener Kopf. Macht er auch diesmal aus Reinveres Vorlage etwas ganz Eigenes?
Ja, und das ist einerseits ganz interessant, andererseits aber auch ein bisschen das Problem des Abends gewesen. Gerade ja bei Uraufführung finde ich es immer schön, wenn man das Stück möglichst in Anführungszeichen unverfälscht erleben kann. Das geht nämlich schon so, wie es Reinvere geschrieben hat, dass man das 1:1 gut inszenieren kann und das, denke ich, funktionieren würde. Henrik Müller führt noch einiges zur Beethoven-Nachfolge, zur Rezeption ein. Es gibt verschiedene Komponisten, die vorbeischauen. Es gibt sehr viel Düsternis. In einem Käfig ist diese vor allen Dingen ältere Minona oft, die sich am Ende dann mit Schlaftabletten auch noch das Leben nimmt. Damit wird ein bisschen konterkariert das doch utopische Potenzial, das im Text und auch in der Musik von Reinvere ist. Und es wird per Text immer eingeblendet die Pianistin Ellie Nye, die man kennt als stramme Nationalsozialistin. Also auf gut Deutsch, die Sache wird von Henrik Müller etwas überfrachtet. Andererseits ist es handwerklich tipptopp gearbeitet und bietet auch hohe Schauwerte. Und ein Wort noch zur musikalischen Umsetzung. Regensburg hat da wirklich alles aufgeboten, was möglich war. Chin Shaolin hat es wunderbar dirigiert. Theodora Varga war die alte Minona als die Stimme des Abends, aber insgesamt eine ganz tolle Ensembleleistung.
Trotzdem klingen Sie nicht so 100%ig überzeugt. Also für eine klare Empfehlung reicht es dann nicht?
Doch, es ist eine Empfehlung, weil es halt ein schräger Stoff ist und auch sehr, sehr spannend ist, dem zu folgen. Wie gesagt, es gibt so einen mittelgroßen Einwand, was diese überfrachtete Inszenierung betrifft.
Vielen Dank an Jörn Florian Fuchs. Er sah und hörte gestern Abend in Regensburg die Uraufführung der neuen Oper von Jüri Reinwerre, Minona, ein Leben im Schatten Beethovens. 80, das ist ein Alter, in dem die meisten Menschen schon lange ihre Rente genießen. Nicht aber die Fotografin Evelyn Richter. Sie war auch mit 80 noch unterwegs. Mit ihrer Kamera durchstreifte sie den Osten Deutschlands und fotografierte verfallene Schlösser und Herrenhäuser. Evelyn Richter tat also auch im hohen Alter weiterhin das, was sie ihr ganzes Leben lang gemacht hatte. Sie dokumentierte die ostdeutsche Realität. Und zwar ungeschönt, so wie sie eben war. Bekannt sind vor allem Richters Straßenszenen und Porträts, die bis heute einen sehr realistischen Eindruck vermitteln vom Alltag in der DDR. Jetzt wird Evelyn Richter 90. Kommende Woche hat sie Geburtstag und das Dresdner Albertinum gratuliert mit einer Ausstellung. Carsten Probst über eine Künstlerin, die trotz politischer Widrigkeiten immer sie selbst geblieben ist.
Die Fotografinnenkarriere von Evelyn Richter hat etwas Exemplarisches. Mitte der 1950er Jahre studierte sie an der renommierten Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, der einzigen Hochschule der DDR, die einen Studiengang in Fotografie anbot. 1956 vom Studium ausgeschlossen, weil sie sich bei ihren Lehrern über dessen ideologische Verengung beschwert hatte, schlug sie sich 23 Jahre lang mehr schlecht als recht als freie Fotografin durch, bis sie schließlich 1979 ihre erste Einzelausstellung bekam. Ein Jahr später, die Zeiten hatten sich geändert, erhielt sie dann doch einen Lehrauftrag für Fotografie an eben jener HGB, die sie noch als Studentin herausgeworfen hatte. Ihr Hauptvergehen hatte darin bestanden, dass sie den Lebensalltag in der DDR im Stil jener sozialdokumentarischen Fotografie abbilden wollte, wie sie sich unmittelbar nach dem Krieg im Westen durchzusetzen begann. Berühmter Kristallisationspunkt für diese betont humane und figürliche Fotografie war Edward Steichens Ausstellung »The Family of Man«, die Richter 1955 auch in West-Berlin gesehen hatte und in der auch einige osteuropäische Fotografen vertreten waren. Ihre Bilder aus den 1960er und 70er Jahren vom Alltag und den erschöpften Arbeiterinnen sind erkennbar von dieser neuen internationalen Sozialfotografie geprägt, die so gar nicht sozialistisch war, wie die charakteristische Aufnahme einer Arbeiterin an der Linotype in der Druckerei des Neuen Deutschlands von 1961. Björn Egging, Kurator des Dresdner Kupferstichkabinetts, betont,
dass sie nicht parteilich argumentiert, dass sie eben nicht die Arbeit im Sozialismus verherrlicht, wie es eigentlich verordnet war, sondern dass sie zeigt, wie erdrückt eigentlich diese Frau von dieser Maschine ist, wie ermüdend natürlich eine solche Arbeit ist und dass sie am Ende des Tages natürlich nach Hause gehen wird, um dort auch noch Hausarbeit zu verrichten. Das zeigt natürlich auch sozusagen Lebenswirklichkeit, die nicht immer im Sinne der Ideologie war.
Diese Fotografie war zugleich staatsfern und marktfern. Sie widerstand sowohl der Zensur in der DDR als auch dem Belohnungssystem des westlichen Kunstmarktes. Die historische Ausnahmesituation des Staatssozialismus eröffnete Künstlerinnen wie Evelyn Richter eine unter viel Verzicht erkämpfte Sonderrolle, in der sie ihre Autonomie nicht durch formale Abstraktion oder das Erweitern des Kunstbegriffes behaupten mussten, sondern indem sie das, was sie fotografierten, in den Straßen und auf den Dörfern einfach nicht veröffentlichten. Für die Kiste, wie Richter es nannte, produzierte sie Langzeitprojekte wie die pointierten Aufnahmen von Besuchern in Museen, von Reisen etwa nach Moskau oder nach Rumänien, von Porträts bekannter Zeitgenossinnen wie Lilia Brick oder Louise Bourgeois oder auch des Geigers David Oistrakh, dem sie lange hinterherreiste, um ihn gültig abzubilden. Und eben ihre souverän komponierte, höchst teilnahmsvolle Alltagsfotografie der 70er Jahre. In Dresden wurde Richters Fotografie seit den 1980er Jahren vor allem durch Kupferstichkabinettsdirektor Werner Schmidt gesammelt, der auch viele andere Untergrundkünstler jahrzehntelang unterstützte. Die Ausstellung von 40 Arbeiten im Albertinum zu Richters 90. Geburtstag speist sich im Wesentlichen aus dieser kleinen, historisch einzigartigen Sammlung, die an die über 700 Arbeiten aus dem Evelyn-Richter-Archiv am Leipziger Museum der Bildenden Künste zwar nicht heranreicht, dennoch bietet sie einen schönen Überblick, der bis in die Nachwendezeit hineinreicht. Aus dem Leipziger Archiv kommt dabei ein frühes, ungewöhnliches Selbstporträt, das Richters Situation während ihres Leipziger Studiums und ihren weiteren Werdegang schlaglichtartig erhält. Mit allerlei technischem Gerät, als Maschinenmensch verkleidet, zitiert sie in den 50er Jahren noch einmal die internationale Avantgarde von Dadaismus, Konstruktivismus und Bauhaus. Eine übermütige, rebellische Kampfansage im Bild gegen den Staatssozialismus jener Zeit.
Und diese Kampfansage machte Evelyn Richter. Das Dresdner Albertinum widmet ihr zum 90. Geburtstag eine Ausstellung. Carsten Probst war für uns dort. Evelyn Richter hat sich also für die ungeschminkte Wahrheit entschieden. Ihre Fotos zeigen die Welt, wie sie ist. Was aber, wenn die Wahrheit so grausam ist, dass sie eigentlich gar nicht darstellbar ist, wenn diese Wahrheit Holocaust heißt? Künstler aller Disziplinen haben in den vergangenen Jahrzehnten mit der Frage nach der Darstellbarkeit des Holocaust gerungen. Was ist erlaubt? Was geht zu weit? Darf auch mal gelacht werden? Wie erinnern? Wie gedenken wir also richtig? Auf der Theaterbühne, im Museum, im Alltag? Vor Ort? Dass diese Frage noch lange nicht abschließend beantwortet ist, vielleicht auch nie abschließend beantwortet werden kann und sollte, das zeigt sich auch jetzt wieder in den Diskussionen, kurz bevor sich morgen die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 75. Mal jährt. Vor Ort, in Auschwitz, stellen sich daneben aber auch ganz praktische Fragen. Wie können all die Erinnerungsstücke vor dem Zerfall bewahrt werden, also etwa Schuhe und Kleidung der Häftlinge? Zuständig dafür ist ein internationales Team aus Restauratoren, das Markus Nowak besucht hat.
Auf den Tischen stehen Mikroskope und Messbecher. In der Luft liegt ein strenger Geruch. Im Raum sitzen Menschen in weißen Kitteln. Konzentriert beugt sich Margit Bormann über einen Tisch und kratzt vorsichtig mit einem Skalpell an den Beschlägen eines alten Koffers.
Also es ist eine sehr diffizile Arbeit. Ich muss sehr geduldig sein. Gerade wenn ich mit dem Skalpell, was ich gerade mache, die Dekorationsprodukte runternehme, muss ich sehr aufpassen, dass ich also nicht hineinschabe in das Metall. Also darf man nicht gerade zwei linke Hände haben, wenn man als Restaurator überhaupt mit Objekten umgeht.
Margit Bormann ist eine von 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des internationalen Konservatorenteams im Museum Auschwitz-Birkenau. Es ist eine Abteilung des Museums, der die Arbeit nie ausgeht. 110.000 Schuhe, 4.000 Koffer, 300 Häftlingsanzüge, unzählige weitere Habseligkeiten wie Zahnbürsten oder Brillen von Holocaust-Opfern lagern in den Magazinen des einstigen Nazi-Vernichtungslagers. Und sie alle müssen erhalten werden auf ganz unterschiedliche Weise. Es ist ein Kampf gegen die Zeit, denn 75 Jahre nach der Befreiung des Lagers sind viele Objekte in einem desolaten Zustand, sagt Alexandra Papis, Leiterin der Restauratorenwerkstatt.
Restaurierung ist eine Arbeit, die von Natur aus nie zu Ende geht, wie die Renovierung zu Hause. Man muss an den Objekten immer wieder das machen, was nötig ist. Klar, bei so vielen Objekten, die wir haben, versuchen wir, die Zeitspanne zwischen den Restaurierungen zu verlängern. Aber das hängt von den Objekten und ihrem Zustand ab. Bei uns befinden sich die meisten in einem schlechten Zustand und sind von minderer Qualität. Normalerweise haben Museen in ihren Sammlungen Objekte von höchster Qualität.
Eine weitere Herausforderung, gerade auch im Vergleich zu anderen Restauratoren, die etwa Kirchenfresken oder Gemälde konservieren, bestehe im Anspruch, die Objekte so herzustellen, wie sie vor dem 27. Januar 1945 ausgesehen haben, dem Befreiungstag. Alexandra Papis.
Ein Beispiel mit den Koffern. In jedem anderen Museum würde man den Koffer so restaurieren, dass er ästhetisch gut aussieht. Aber hier wollen wir eher zeigen, was mit dem Koffer geschehen ist. Die Menschen, die hier ankamen, mussten alles abgeben. Dann wurden die meisten Objekte beschädigt, weil sie durchsucht wurden. Diese Beschädigungen bessern wir nicht aus.
Authentizität bezeichnet Pavo Sawicki, Mitarbeiter der PR-Abteilung, als das wichtigste Gut des Museums Auschwitz. Sie speise sich etwa aus den Begegnungen und Erzählungen mit Zeitzeugen. Doch diese werden, 75 Jahre nach der Befreiung des Lagers, immer weniger.
Das Fundament der Erinnerung ist der authentische Ort. Klar könnte man an Auschwitz auch anders erinnern. Aber die Authentizität der physischen Überbleibsel des KZs ist unentbehrlich. Umso wichtiger ist die Bewahrung dieser Authentizität.
Zurück in der Restaurationswerkstatt. Neben allen Schwierigkeiten, die sich dem Museum Auschwitz bei der Restaurierung stellen, bleiben auch die ganz persönlichen Herausforderungen, wie Restauratorin Margit Bormann berichtet. Etwa die zu sehr über die Objekte und ihre Geschichte nachzudenken.
Ich habe gelernt, zumindest bei der Arbeit nicht so tief in die Materie oder die Geschichte einzusteigen, gedanklich, weil das uns schwer wird, ne, die Arbeit mit dem Gegenstand. Und gerade der Koffer, das ist so ein sehr persönlicher Gegenstand. Der Mensch kauft ihn, benutzt ihn auf Reisen und wir wissen, er endete hier in Birkenau. Die Konzentration auf zum Beispiel die Entfernung der Korrosion mit dem Metall, das erfordert so viel Konzentration ab, dass ich nicht versuche abzuschweifen mit den Gedanken.
Markus Nowak traf die Restauratoren im Museum Auschwitz-Birkenau. Morgen vor 75 Jahren wurde das Konzentrationslager befreit. Eins muss man dem chinesischen Künstler Ai Weiwei lassen. Er hat ein Gespür für das richtige Timing. Ausgerechnet wenige Tage vor dem Holocaust-Gedenktag erneuert er seine heftige Kritik an Deutschland, dem Land, in dem er bis vor kurzem gelebt hat. Aus seiner neuen Wahlheimat aus Großbritannien meldete sich Ai Weiwei Mitte der Woche zu Wort und sagte so Dinge wie: Die Deutschen haben eine tiefe Abneigung gegen Ausländer. Und der Narzissmus existiert noch im deutschen Alltag. Man kann das als Spinnereien eines Künstlers abtun, der mit einem Land abrechnen will, in dem er sich offensichtlich nicht sehr wohl gefühlt hat. Oder man macht es wie mein Kollege Martin Becker und denkt ein bisschen gründlicher nach über Ai Weiweis jüngstes Deutschland-Bashing.
Die Vorwürfe sind heftig, ohne jeden Zweifel. Wir, einschließlich unserer Taxifahrer, sind also fremdenfeindlich, allesamt insgeheim Alltagsnazis und noch dazu frei von jeder Höflichkeit. Ai Weiwei hat ordentlich draufgehauen auf Deutschland. Das tut weh. Aber jetzt mal Hand aufs eh schon dauergeschwächte patriotische Herz. Was wäre denn eigentlich, wenn der Künstler zumindest ein klitzekleines bisschen an der Wahrheit kratzt? Doch alles Nazis oder was? Bevor die beliebte populistische Schnappatmung einsetzt, bevor die konservativen Kulturkämpfer Ai Weiwei Undankbarkeit aufs deutsche Schwarzbrot schmieren, bevor wir vor lauter Kränkung tatsächlich noch fremdenfeindlich werden, schauen wir kurz auf die Sachlage. Da flieht jemand aus dem Ausland, um in Deutschland zu leben. Er ist materiell gut situiert, hat also durchaus Ansprüche an seinen Alltag. Er probiert es mehrere Jahre, aber er wird nicht so richtig warm. Mehr als das, er fühlt sich kaltgelassen von diesem Land. Noch dazu wird er nach eigener Aussage diskriminiert, von Taxifahrern samt Sohn mehrfach aus dem Auto geworfen. Und mit seinen Beschwerden tropft er bei der Antidiskriminierungsstelle einfach ab. Er übertreibt es mit dem Nazi-Argument, er überspitzt, er überreizt. Aber vergessen wir nicht, wer Ai Weiwei ist. Ein Künstler, zu dessen Kerngeschäft die Provokation gehört. Ich bin nicht immer sehr umgänglich, gab er selbst in einem Interview im letzten Herbst zu. Ich mache ein bisschen Lärm. Warum solle er auch immer wieder jubeln über eine tolle, liberale und multikulturelle Stadt wie Berlin? Ziehen wir mal das großkünstlerische Rhetorikgeklapper ab, dann bleibt von Ai Weiweis Kritik immer noch was hängen. Letztlich beschreibt er mit seinem Germany-Bashing immerhin eine gesellschaftliche Großwetterlage. Und die scheint im Augenblick trocken bis unfreundlich zu sein, mit humorlosen Abschnitten. Seltsamerweise deckt sich sein Urteil verdächtig mit dem, was man im Ausland gemeinhin über uns Deutsche denkt. Oft als Karikatur formuliert, aber eben doch mit einem Fünkchen Wahrheit gemeint. Vielleicht tragen ja auch tagespolitische Statements zu Ai Weiweis vernichtenden Worten über Deutschland bei. Obwohl beispielsweise der UNO-Menschenrechtsausschuss in dieser Woche entschieden hat, dass Klimaflüchtlinge ein Recht auf Asyl haben, wenn Leib und Leben in Gefahr sind, winkt das bundesdeutsche Innenministerium vorsorglich gleich mal ab. Klima sei kein hinreichender Fluchtgrund. Das ist mal wieder eine realpolitische Enttäuschung und damit kommen wir den Gefühlen des wüst um sich schlagenden Künstlers ziemlich nah. Deutschland sei für ihn immer noch die stärkste Stimme auf der richtigen Seite der Geschichte, gab Ai Weiwei vor einigen Monaten zu Protokoll. Das zeugt von einer guten Meinung über Deutschland, das zeugt aber vor allem von einer hohen Erwartungshaltung. Vor diesem Hintergrund mal ehrlich, wären wir Ai Weiwei, wären wir nicht auch furchtbar enttäuscht, wenn ein tolles Land sich dauernd so untoll zeigt? So enttäuscht, dass wir es am allerliebsten in der Manier eines Thomas Bernhard den ganzen Tag beschimpfen wollen? Keine Sorge, liebe Patrioten, wir sind nicht alle Nazis, das hat der Ai Weiwei sicher nicht so gemeint. Wir sind einfach nur seine größte Enttäuschung der letzten Jahre. Und darüber, mit Verlaub, wird er ja wohl noch schimpfen dürfen.
Martin Becker über Ai Weiweis Deutschlandkritik. Der österreichische Schriftsteller Josef Haslinger hat vor 10 Jahren öffentlich darüber gesprochen, dass er von mehreren Patres missbraucht wurde. Nun wird er noch mal deutlicher. Anja Reinhardt mit den Kulturmeldungen.
Ja, Mittwoch erscheint nämlich Josef Haslingers Buch Mein Fall, in dem er nicht nur über den Missbrauch schreibt, sondern auch über die Zeit danach. Denn die war ziemlich problematisch. Einerseits wurde ihm vorgeworfen, er habe zu viel Verständnis für die Männer erkennen lassen, die ihn missbraucht hätten. Andererseits schildert er dann seine Odyssee durch die öffentlichen Institutionen, wo er von einer Stelle zur anderen verwiesen wurde. Dass er das Buch überhaupt geschrieben hat, das liegt auch an der Tatsache, dass die Patres von damals mittlerweile alle nicht mehr leben. Um Rache gehe es ihm nämlich nicht, sagte er heute in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Es gehe ihm vor allem darum, ein System der Vertuschung sichtbar zu machen, das in der katholischen Kirche nach wie vor funktioniere. Heute geht das Max-Ophüls Filmfestival in Saarbrücken zu Ende. Wir haben gestern in Kultur heute berichtet, da stand aber der Preisträger für den besten Spielfilm noch nicht fest. Den bekommt Johannes Maria Schmidt für sein Filmdebüt Neubau, das Schmidt als Heimatfilm bezeichnet und das sich um einen jungen homosexuellen Mann dreht, der sich um seine pflegebedürftige Oma in der brandenburgischen Provinz kümmert, eigentlich aber von einem Leben in Berlin träumt.
Wir haben versucht zu gucken, wie kann es ein Heimatfilm sein, in dem es Geschichten erzählt von Menschen, die nicht bio-deutsch, weiß und so weiter sind. Eine Freundin von mir hat gestern gesagt, wenn Deutschland so ist wie in eurem Film, dann kann ich mich dort beheimatet fühlen. Und so ist es gemeint.
Sagt Johannes Maria Schmidt über seinen Film Neubau. Weitere Preise gingen an Johanna Moder in der Kategorie Regie für Waren einmal Revoluzzer. Außerdem wurden Maresi Riegner und Mehdi Meska als beste Nachwuchsschauspieler geehrt. Einen Tag bevor sich die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz zum 75. Mal jährt, hat sich der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte erstmals im Namen der Regierung offiziell entschuldigt, Zitat, für das, was die Behörden damals getan haben, Zitat Ende. In den von den Deutschen besetzten Niederlanden fielen über 100.000 jüdische Bürger dem Holocaust zum Opfer, von 140.000, die damals dort lebten. Rutte sprach auch davon, dass Antisemitismus auch heute ein Problem in seinem Land sei. Auch deswegen müssten sich die Niederlande zu ihrer Schuld bekennen.
Die Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt, vielen Dank. Hier folgen gleich ab 17:50 die Informationen am Abend. Auch dort wird der bevorstehende Holocaust-Gedenktag eines der Themen sein. Bis hierhin am Mikrofon war Anne Seidel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.